Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Und mit einiger Unterstützung.
Euklides Oliveira Cavalcanti. Stets zu Diensten.
Marcello.
Marcello, und wie weiter?
Alves.
Marcello Alves. Wie Polizisten halt heißen.
Nee, ich bin aber keiner.
Aber ein bisschen geheim ist Marcello unterwegs. Marcello ist die Hauptfigur in The Secret Agent, dem Politthriller des brasilianischen Regisseurs Kleber Mendonça Filho. Und es ist augenfällig, Brasilien hält derzeit großes Kino bereit. In Cannes hat der Hauptdarsteller von The Secret Agent, Wagner Moura, die Palme als bester Schauspieler gewonnen und Mendonça Filho eine Palme für die beste Regie. Jetzt geht der Film für Brasilien ins Oscar-Rennen und er kommt bei uns ins Kino. Ein Gespräch mit dem Regisseur gibt es gleich. Und in Leipzig läuft noch bis morgen das internationale Festival für den Dokumentar- und Animationsfilm, kurz das DOC Leipzig. Das schaut in die Zukunft des Kinos und untersucht auch die Vergangenheit des Festivals in der DDR.
We're 42 years, you know.
Warum zwischen 1962 und 89 über 150 Filme aus den USA dort liefen, in einer Zeit, in der die USA als klassenfeind galten, darum wird es hier gehen. Und natürlich geht es auch um die spannendsten aktuellen Produktionen beim DOC Leipzig. Im März hat bei den Oscars zum ersten Mal ein Film aus Brasilien in der Kategorie Bester internationaler Film gewonnen. Für immer hier war das von Walter Salles. In diesem Jahr geht The Secret Agent für Brasilien ins Oscar-Rennen und auch dem rechnen viele sehr gute Chancen aus. The Secret Agent von Kleber Mendonça Filho ist ein visuell aufregender Politthriller, der tief in die 70er Jahre eintaucht. Im Zentrum Marcello, ein Technikexperte an einer Universität und nun auf der Flucht während der Militärdiktatur in Brasilien. Er reist während des Karnevals nach Recife und kommt zusammen mit anderen politisch Verfolgten in einem Refugium bei Dona Sebastiana unter.
Schön sauber und aufgeräumt.
Das ist wirklich meine Spitzenbude, klasse.
Komplett möbliert und alles. Ich habe dem kleinen Clovis gesagt, er soll hier sauber machen. Und hat er wunderbar
soll ich Schlafzimmer stellen?
Tu das bitte, Clovis.
Okay.
Der hat die ganze Bude grundgereinigt. Der hat jedes letzte Staubkorn erwischt.
Aber der sichere Hafen, den sich Marcello erwünscht hat, das ist Recife nicht. Ich habe den Regisseur Kleber Mendonça Filho in Berlin getroffen und mich mit ihm unterhalten. Ihr Film heißt The Secret Agent und wenn man nichts über den Film weiß, klingt der Titel ein bisschen wie ein Spionage-Thriller. In Wirklichkeit geht es aber um einen Wissenschaftler, der 1977 in Brasilien seiner Todesdrohung zu entkommen versucht. Was für ein Agent ist das also für Sie?
Well, I think The Secret Agent is a short.
The Secret Agent ist ein kurzer und eher reißerischer Titel, aber ich dachte, dass ich damit nicht enttäusche, was Intrigen und Geheimnisse angeht und Menschen, die in Gefahr sind und verschiedene Namen benutzen zum Beispiel. Ich denke, wenn jemand verfolgt wird, insbesondere in einer Diktatur wie in Brasilien der 70er Jahre, dann hat man fast das Gefühl, eine Art Agent zu sein. Das kam in vielen Gesprächen mit Menschen zur Sprache, die in verschiedenen Regimen verfolgt wurden, nicht nur in Brasilien. Auch ich selbst habe eine Zeit der Verfolgung erlebt, als die extreme Rechte unter Bolsonaro in Brasilien an die Macht kam. Aus irgendeinem Grund scheinen autoritäre Regime Angst vor Künstlern zu haben, vor dem Ansehen, das Künstler genießen, oder vor der Fähigkeit eines Filmemachers, Musikers oder Schauspielers, ein Mikrofon in der Hand zu halten und etwas zum Ausdruck zu bringen.
The prestige that artists have, you know, the ability that a filmmaker or a musician or an actor has to have a microphone in his or her hands.
Einige von uns halten sich nicht zurück mit dem, was sie sagen. Und das bringt uns manchmal in eine schwierige Lage gegenüber den Machthabern. Man fühlt sich dann fast wie ein Agent, um also Ihre Frage zu beantworten. Ich denke also, der Film hat genug Intrigen und Geheimnisse, um dem Titel The Secret Agent gerecht zu werden.
The film has enough intrigue and mystery to not disappoint in terms of following a story that is called The Secret Agent.
Da Sie erwähnten, dass auch Sie in der Zeit unter Bolsonaro verfolgt wurden, hat sich Ihr Interesse an der Erforschung der Vergangenheit auch aufgrund der Erfahrungen in der jüngeren Gegenwart entwickelt?
Yes, but it took me a long time to understand that my desire to write this film and to make this film.
Ja, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Eigentlich begann alles mit dem Wunsch, einen Thriller zu drehen, der in den 70er Jahren spielt. Ich war 1977 9 Jahre alt. Ich erinnere mich also an einiges aus dieser Zeit. Aber als ich Freunden das Drehbuch zeigte, wiesen sie mich auf den Bezug zur Gegenwart hin, zur Bolsonaro-Regierung. Vieles aus den 70ern hat die extreme Rechte in Brasilien vor rund 10 Jahren wieder zurückgebracht. Fast wie ein fetischhaftes Verlangen, die Vergangenheit in eine demokratische und moderne Gesellschaft zurückzubringen. Das ist meiner Meinung nach eine der bizarrsten und unerwartetsten Entwicklungen, nicht nur in meinem Land, sondern auch in anderen Ländern.
Tell you about not only in my country but also in other countries. It's almost as if now the memory of the Second World War is very distant.
Es ist fast so, als ob die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu schwinden beginnt, genauso wie die Erinnerung an das Militärregime in Brasilien. Einiges aus dieser Zeit kam unter Bolsonaro zurück. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass wir in den letzten 3 Jahren unter Lula wieder ein echtes Gefühl von Demokratie entwickelt haben. Ich bin sehr stolz darauf, wie sich Brasilien als demokratische Nation verhält. Und dazu gehört auch das Justizsystem. Unser ehemaliger Präsident Bolsonaro sitzt jetzt im Gefängnis.
Gilt die positive Veränderung unter Lula auch für die Welt des Films? Unter Bolsonaro war das Kino, waren die Filminstitutionen ja unter großem Druck. Sie leiten auch ein Filmfestival. Hat sich die Situation zum Positiven gewendet?
Very much so, because on day one of Bolsonaro, he extinguished the Ministry of Culture.
Absolut. Schon an seinem ersten Tag im Amt hat Bolsonaro das Kulturministerium aufgelöst, was meiner Meinung nach nicht nur dumm war, sondern aggressiv. Brasilien setzt sehr stark auf Kultur. Die Zerschlagung des Kulturministeriums war ein Angriff auf das Land selbst. Und gleich am ersten Tag, als Lula zurückkam, da brachte er das ganze System zurück. Denn es steht in unserer Verfassung, dass Brasilien als Nation die künstlerische Produktion ermöglicht. Jetzt ist also alles wieder in Ordnung. Auch die öffentliche Finanzierung der Künste, des Kinos, des Theaters oder der Musik.
Everything is back to normal, including the public funding for the arts and for cinema, theater and music and everything else.
Wenn Sie von der Logik der Diktatur sprechen, die Sie unter Bolsonaro zurückkehren sahen, was genau meinen Sie? In Ihrem Film geht es um einen Wissenschaftler an der Universität in Recife und ein Bundesbeamter streicht der Uni die Mittel. Dieser Angriff aufs Bildungswesen, ist das Teil der Logik, die sich Ihrer Meinung nach während der Regierung Bolsonaro wiederholt hat?
Oh yes, that happened. The idea of public funding for education, for example, was something that was deeply questioned.
Oh ja, die Idee der öffentlichen Finanzierung des Bildungswesens wurde unter Bolsonaro stark in Frage gestellt. Er setzte Generäle und Militärs in der Regierung ein. Ich erinnere mich an einen Bildungsminister, der gesagt hat, dass sich die unteren Schichten in Brasilien auf technische Ausbildung und Jobs als Arbeiter konzentrieren sollten. Seiner Meinung nach sollte die Bourgeoisie studieren, eine höhere Ausbildung machen und Ärzte, Rechtsanwälte oder Ingenieure werden. Das ist eine völlig veraltete und beschämende Sichtweise auf unser Land, denn eigentlich sollte jeder Zugang zu einer anständigen und guten Ausbildung haben. Diese ganzen Geschichten haben mir geholfen, das Drehbuch zu schreiben. Es passt, dass ein guter Wissenschaftler an einer öffentlichen Universität von einem Regierungsbeamten verfolgt wird, der übrigens ein Geschäftsmann ist. Es ist also keine gute Mischung, Geschäftsmann zu sein und für die Regierung zu arbeiten.
So the mix of being a businessman and working for the government is not a good mix.
Das sehen wir auch in der heutigen Zeit.
Oh, yes. Jawohl.
Der Regierungsbeamte tritt auf als Vertreter des autoritären Staates. Abgesehen davon zeigen sie nicht viele der Zeichen, Symbole oder Repräsentanten einer Diktatur. Warum war es für Sie wichtig, nicht die typischen Anspielungen auf eine Diktatur zu verwenden?
Because I have seen many films from Chile, Argentina and also Brazil, which are, it's almost like a subgenre of cinema, the dictatorship film.
Weil ich viele dieser Filme aus Chile, Argentinien oder auch aus Brasilien gesehen habe. Dieser Diktaturfilm ist fast wie ein Subgenre des Kinos. Diese Filme berühren in der Regel die gleichen Punkte, benutzen die gleichen fast schon traditionellen Mittel der Erzählung, die Folter zum Beispiel. Und es gibt immer eine Action-Szene, in der die jungen Kämpfer gegen das Regime eine Bank ausrauben, in der dann Schüsse fallen und Menschen erschossen werden. Ich wollte all diese Dinge vermeiden.
I think that last year, I'm Still Here, Walter Salles' film did a beautiful job of showing yet another way of discussing the military dictatorship.
Ich bin der Meinung, dass der Film I'm Still Here von Walter Salles im letzten Jahr eine wunderbare Arbeit geleistet hat, indem er anhand einer Figur und einer Familie eine andere Art der Diskussion über die Militärdiktatur zeigt. Und ich glaube, in The Secret Agent ging es mir mehr darum, ein Gefühl für diese Zeit herzustellen, für die Zeit, die mir am Herzen liegt, die ich selbst recherchiert habe und die mir von vielen älteren Menschen erzählt wurde. Für mich war es wichtiger, eine Art 3D-Darstellung eines historischen Universums zu schaffen. Ich bin sehr zufrieden mit den Details im Film und mit der Art und Weise, wie die Leute auf den Film reagiert haben. Denn Menschen von überall, Amerikaner, Dänen, Portugiesen, Mexikaner, die sagen, dass sie sich in diese Zeit hineinversetzt fühlen, auch wenn sie noch nie in Brasilien waren. Und ich denke, das ist das beste Kompliment, das ich für The Secret Agent bekommen kann.
And I think that's one of the best compliments that I can get for The Secret Agent.
Im Film gibt es einige wiederkehrende Motive. Es taucht immer wieder der Film Der weiße Hai auf, der 1975 erschienen ist. Warum dieser popkulturelle Bezug des Films? Ich fragte mich auch, ob die unterschwellige Bedrohung des Hais im Film vielleicht auch zur Atmosphäre von The Secret Agent passte.
Well, I think when you develop an idea into a book or a screenplay, the best ideas, they work in many different levels.
Also ich bin der Meinung, wenn man eine Idee für ein Drehbuch entwickelt, funktionieren die besten Ideen auf verschiedenen Ebenen. Der weiße Hai ist zunächst einmal ein sehr guter Film. Zum anderen wurde er in den 70er Jahren zu einem weltweiten kulturellen Phänomen. Auch in Brasilien war das riesig. Und Recife, wo ich herkomme, liegt am Meer. Wir haben großartige Strände. Aber die Strandkultur wurde vom weißen Hai massiv beeinträchtigt, weil der Film vielen Menschen den Ausflug an den Strand verdorben hat damals. Darüber hinaus haben wir in Recife ein echtes Hai-Problem. Wir hatten 29 Todesfälle in 35 Jahren, das ist sehr viel. Und ich glaube auch, dass ein Hai ein natürliches Raubtier ist. Und es gibt eine Reihe von Raubtieren in diesem Film. Nicht nur das Regime, sondern auch die Männer sind Raubtiere in diesem Film. Ich glaube also, dass der Film auf viele verschiedene Arten funktioniert.
Es gibt a number of predators in the film, not only the regime, but men are predators in the film.
The Secret Agent spielt während des Karnevals in Recife. Warum war für Sie der Karneval die perfekte Kulisse für die Geschichte?
I think the carnival is a great backdrop because first of all, carnival is fascinating. I love the images and the sounds of carnival.
Der Karneval ist vor allen Dingen eine großartige Kulisse. Der Karneval ist faszinierend. Ich liebe die Bilder und die Geräusche des Karnevals, besonders in Recife. Wahrscheinlich ist es der beste Karneval, den es gibt. Die Leute aus Rio werden das anders sehen, die aus Salvador, wie der Hauptdarsteller Wagner Moura, vielleicht auch. Aber der Karneval in Recife ist so anarchisch und so schön. Es gibt so viel Angst und Schmerz im Leben. Und dann gibt es den Kontrapunkt des Karnevals. Die Menschen spielen verrückt. Das ist ein großartiges Bild und eine großartige Klangkulisse. Deshalb ist der Karneval ein Teil meines Films. Es ist auch der zweite Film, bei dem ich die Gelegenheit hatte, den Karneval zu drehen. Ich dachte ganz lange, dass die Bilder vom Karneval nicht gut sind, weil die meisten, die sind aus dem Fernsehen oder von Journalisten. Die sind sehr einfallslos und sachlich. Und ich denke, das ist dramaturgisch ein interessanter Kontrapunkt innerhalb des Films.
And I think dramatically it's a very interesting counterpoint to the other side of the film.
Der brasilianische Regisseur Kleber Mendonça Filho über seinen Film The Secret Agent. Dieser Film geht für Brasilien ins Oscar-Rennen und kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Der 1. November 1895 gilt als eine der Geburtsstunden des Kinos. Vor 130 Jahren führten die Brüder Skladanowski im Berliner Wintergarten-Varieté eine Reihe Kurzfilme vor. Insgesamt dauerte das Programm nur 15 Minuten. Zu sehen unter anderem ein Boxkampf zwischen einem Mann und einem Känguru. Ein Jahr zuvor waren in einem kleinen Studio in New York schon mal Bewegtbilder vorgeführt worden. Aber diese Vorführung nun in Berlin war die erste Filmvorführung vor zahlendem Publikum in Europa. Ein Monat später dann stellten die Brüder Lumière in Paris ihren wegweisenden Cinematograph vor. Es dauerte dann nicht mehr lange, bis das Kino zum zentralen gesellschaftlichen und kulturellen Mittelpunkt wurde. Diesen Ort behauptete das Kino über das gesamte 20. Jahrhundert. Und trotz Kinokrise feiern auch derzeit viele das Kino als sozialen und künstlerischen Ort. Christian Berndt über die Vergangenheit und die Zukunft des Kinos.
Als die Brüder Skladanowski am 1. November 1895 ihre Kurzfilme im Berliner Wintergarten zeigen, gilt die Vorführung noch als Varieté-Attraktion. Aber schon im nächsten Jahrzehnt entstehen in Berlin Filmpaläste mit über 1000 Plätzen. Trotz aller Krisen, die das Kino seitdem erlebt hat, von der Fernsehkonkurrenz bis zur Videokassette, bleibt es über 100 Jahre ein Zentrum öffentlichen Lebens. Trotz Streaming und immer wieder diskutierter Kinokrise glaubt Julian Harnig, Filmwissenschaftler an der Universität Groningen, an die Zukunft des Kinos und sein demokratisches Potenzial.
Kino ist ja schon seit 130 Jahren ein Ort von Verbindung zwischen unterschiedlichen Klassen, Ethnien und Herkünften. Gerade vor dieser sehr kontroversen Stadtbilddiskussion, die Bundeskanzler Merz da ausgelöst hat, denke ich, ist das Kino sicherlich ein Ort, wo Verbindungen hergestellt werden können zwischen ganz unterschiedlichen Herkünften.
Zwar treffen im Kino nicht unbedingt alle Bevölkerungsgruppen aufeinander, zum Beispiel Arthouse- oder Blockbuster-Zuschauer.
Aber ich denke, dass es bestimmte Formen von Filmen zumindest gibt, die immer noch eine Verbindung herstellen können. An sowas wie Komödien, wo das gemeinsame Lachen durchaus eine verbindende Funktion herstellen kann.
Und trotz sinkender Zuschauerzahlen, gerade bei Jüngeren, glaubt Harnig, dass ein Gemeinschaftserlebnis wie das Kino wichtig für junge Menschen bleibt. Das sehe man auch am wachsenden Zulauf für Popkonzerte.
Die Preise im Kino sind natürlich jetzt erstmal abschreckend, aber es gibt ja da auch mittlerweile gegenläufige Tendenzen. Also wenn man sich so anschaut, das aus den Niederlanden kommende Cineville-Abonnement, das dafür sorgt, dass der Altersdurchschnitt insgesamt am sinken ist.
Bereits 2005 wurde dieses monatliche Kino-Flatrate-Abo eingeführt. In Deutschland existiert es seit einem Jahr. Mitinitiiert hat es hierzulande der Betreiber des Kölner Kinos Odeon, Jürgen Lütz.
Wir bekommen massiv Zulauf von jungen Menschen dadurch. Der Großteil unserer Abonnenten sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Die jungen Leute sind einfach Abo-kompatibel, die wissen, wie das geht und nutzen es auch. Das ist ganz großartig, dass wirklich deutlich mehr junge Leute über das Abo in unsere Kinos kommen.
Interessanterweise laufen bei jüngeren Filmklassiker sehr gut. Junge Menschen erreicht auch das vielfach ausgezeichnete Programmkino Cinema und Kurbelkiste in Münster. Allerdings, meint Kuratorin Maria Menevic, müssen Kinos heute viel aktiver sein als früher, um Publikum zu gewinnen.
Bei all diesem Angebot, was es gibt an Medien und Streaming-Plattformen, müssen wir einfach zusehen, dass wir sichtbar bleiben und dass Menschen davon mitbekommen, was wir für ein Programm anbieten. Was aber gleich geblieben ist, ist, glaube ich, dieser Wunsch, sich an einem Abend oder Nachmittag mit vielen Menschen in einen Raum zusammenzusetzen und etwas gemeinsam zu erleben. Und ich glaube, das ist egal, ob das vor 20, 50 Jahren war oder heute.
In einer Unistadt wie Münster ist es zwar leichter, Publikum zu finden, aber auch auf dem Land sind Kinos kulturelle und soziale Treffpunkte. 2021 haben Sigrid Weise und Helmut Kolb im Städtchen Barbie in Sachsen-Anhalt ein über 100 Jahre altes Kino wiedereröffnet, das seit den 90er Jahren geschlossen war.
Es ist uns ein ganz großes Anliegen, dass unser Kino eine Begegnungsstätte ist, wo wir die Leute zusammenbringen und über bestimmte Themen diskutieren, so wie das beispielsweise in diesem Jahr war, am 8. Mai. Da hatten wir diesen Tag der Befreiung als Anlass genommen, ins Kino zu laden, wo wir auch Zeitzeugen eingeladen haben und wo dann über diesen Tag diskutiert wurde mit Zeitzeugen.
Das Publikum, sagt Kolb, wächst immer weiter. Das Kino als Ort zwischen Utopie und Eskapismus, aber auch als ganz realer Ort, das ist im November das Thema einer Reihe im kommunalen Kino Cinemathek in Leipzig.
Die habe ich genannt, ein bisschen augenzwinkernd, real existierender Utopismus, weil da dieses Wort Utopie und Eskapismus drin steckt. Weil Kino ja oft vorgeworfen wird, dass es eigentlich ein eskapistischer Ort ist. Eigentlich ist es ein sehr utopischer Ort und das merke ich auch immer in der Cinemathek, weil wir ja ein Filmangebot machen, das alle einlädt, auch alle dazu einlädt, Sichtweisen ein bisschen vielleicht so zu verändern oder neue Lebensrealitäten zu entdecken und im Anschluss zu diskutieren und das in der Gemeinschaft zu erleben.
Und auch die Cinemathek hat ein junges Publikum, so die Programmverantwortliche Katharina Frank.
Ich glaube auch, dass durch bestimmte tatsächlich Streaming-Anbieter oder auch so Apps wie Letterboxd nochmal so eine ganz neue, junge, cinephile Generation es jetzt tatsächlich gibt, die es jetzt vielleicht in den letzten Jahren gar nicht gab. Ich sehe diese Generation von relativ bis sehr jungen Menschen, die ein neues Interesse an Film und auch Filmgeschichte haben.
Es gibt viele engagierte Kinobetreibende, die ihre Arbeit auch als Dienst an der Demokratie sehen. Es bleibt nur zu hoffen, dass das auch in der Politik besser verstanden wird. Denn angesichts der allgegenwärtigen Kulturkürzungen stehen zum Beispiel kommunale Kinos wie die Cinemathek Leipzig vor einer ungewissen Zukunft.
Christian Berndt über die Zukunft des Kinos. Anlass ist der 130. Jahrestag der ersten Filmvorführung vor zahlendem Publikum in Europa. In Leipzig findet noch bis morgen die 68. Ausgabe von Doc Leipzig statt, dem internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Die zweitgrößte europäische Veranstaltung dieser Art und die älteste der Welt. Und wir tauchen gleich ein in die aktuelle Ausgabe.
So we're at the Museum der Bildenden Kunst in Leipzig.
Beim Doc Leipzig kann man ganz klassisch ins Kino gehen, aber es gibt auch die Sektion Doc Neuland. Hier kann man neue Arbeiten im Bereich Virtual und Augmented Reality erkunden. Und ich habe die künstlerische Leiterin Dana Milava im Leipziger Museum der Bildenden Künste getroffen, im zweiten Stock direkt neben der Sammlung für niederländische Kunst.
Dutch Explorer.
Und mitten im Raum gibt es ein Virtual Reality Projekt von Anne Feres und Luke Conroy, die in den Niederlanden wohnen. Revival Roadshow heißt das Projekt und es folgt der Wiederauferstehung von Abel Tasman, dem niederländischen Entdecker, nachdem Tasmanien benannt ist.
Jetzt drehe ich mich um.
Genau.
Hier hin?
Ah.
Du siehst den Playbutton? Dann schaust du einfach ein paar Sekunden lang drauf.
Ich setze die VR-Brille und die Kopfhörer auf und tauche ein in ein Museum der Zukunft.
Life is a constant process of
dying. Es gibt eine interaktive Erzählerin und immer wieder kann man mit den Augen entscheiden, wohin man weitergehen möchte. Es ist ein Werk, das koloniales Erbe und kulturelle Mythen erforscht.
When everything was
Sie wollten von einem rechteckigen Bildschirm weg, mehr in eine 360-Grad-Umgebung, erzählt Luke Conroy. Und wegen der Komplexität sind sie dann zu Virtual Reality übergegangen. Da wollten sie dem Publikum eine gewisse Handlungsfreiheit geben, damit es den Raum entdecken kann. Aber sie haben auch einige Dinge bewusst etwas frustrierend gestaltet, sagt Anne Feres, wie zum Beispiel die Werbung. Es gibt einen Button, mit dem man für 100 Euro weiterklicken kann, aber man kann ihn nicht wirklich drücken und das ist Absicht. Es ist also eine der Virtual Reality Erfahrungen, die man hier beim Doc Neuland in diesem Jahr machen kann. Der Fokus liegt bei dieser Ausgabe auf der Idee, dass virtuelle Welten auch einen physischen Körper haben. Dieser Körper besteht aus Silizium und Kupfer, aus Serverfarmen und Stromnetzen. Aber im größeren Kontext ist Doc Neuland eben die Reihe, die immer wieder auch die Wahrnehmung hinterfragt.
This is also highlighting how our sort of regular standard.
Jedes Mal, wenn man eine Kamera einschaltet, gibt es eine Voreingenommenheit, sagt Dana Milava. Es gibt immer einen Standpunkt, es gibt immer eine Perspektive, sei es die des Filmemachers oder die der Kamera selbst. Und daher ist Doc Neuland für sie wichtig, um die Objektivität von Dokumentarfilmen in Frage zu stellen. Doc Neuland schaut also in die Zukunft des Filmemachens, während die Retrospektive beim Doc Leipzig in die Vergangenheit schaut. Und natürlich gibt es die vielen aktuellen Produktionen im Dokumentar- und Animationsfilmbereich. 250 Filme und Produktionen präsentiert das Doc Leipzig in diesem Jahr. Ein üppiges Programm. Heute Abend werden die Preise vergeben, die Tauben. Und ich habe mich vorab mit dem Festivalchef Christoph Terhechte unterhalten. Nach 6 Jahren in Leipzig hört Christoph Terhechte Anfang des kommenden Jahres auf. Ja, es ist Ihre letzte Festivalausgabe. Wie fühlt sich das an? Ein bisschen Erleichterung, Wehmut, Stolz?
Das ist schon eher Erleichterung, aber ich denke, die Wehmut kommt dann irgendwann. Nur wenn man mitten im Festival ist, dann macht man halt eine Festivalausgabe. Da ist es nicht immer bewusst, dass es die letzte ist. Und was ich schön finde, ist, dass bei diesem Festival ein steter Zuschauerstrom herrscht, dass die Filmschaffenden ganz offensichtlich glücklich und zufrieden sind und aufhören, wenn es am schönsten ist, eigentlich am besten.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Arbeit zurückblicken, 6 Jahre, was war Ihnen besonders wichtig an der Arbeit hier beim Festival?
Besonders wichtig war es mir herauszustellen, dass es nicht nur ein Dokumentarfilmfestival ist, sondern auch ein Animationsfilmfestival. Das wollte ich schon im ersten Jahr machen. Es ging nicht so wegen der Pandemie, die uns 2020 erwischt hat. Und damit musste ich auch die nötigen Recherchen und Kontaktpflege etc. verschieben. Inzwischen ist es gelungen und ich glaube, die Animationsfilmbranche weltweit hat das Festival als einen der wichtigen Orte für sich entdeckt und angenommen. Und inzwischen können sich hier Animations- und Dokumentarfilmer auf Augenhöhe begegnen. Das ist eigentlich das, was ich als mein Vermächtnis hier ansehe. Nicht nur, weil mir persönlich am Animationsfilm gelegen ist, sondern auch, weil ich glaube, dass für eines der wichtigsten Dokumentarfilmfestivals der Welt der Animationsfilm das Alleinstellungsmerkmal ist. Und nur hier sich diese beiden Gattungen so begegnen können und damit eben auch Überschneidungen ausloten können. Es gibt immer mehr Dokumentarfilme, die aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass kein Material vorhanden ist oder dass es nicht opportun ist, das Material zu zeigen, bestimmte Lücken mit Animationen füllen. Und diese Lücken können durchaus auch systemische sein. Das heißt, Probleme der Darstellung im Realfilm. Und da hat die Animation einfach einiges zu bieten. Viel direkteren Zugang zum Unbewussten und ein symbolischeres Erzählen, was oft Dokumentarfilmen abgeht und was auf diese Art und Weise hineingebracht werden kann in das Dokumentarische. Und umgekehrt gibt es natürlich auch viele Animationsfilmer, die sich stark für das dokumentarische Arbeiten interessieren, die Filme schaffen wollen, die persönlich sind, die historisch sind, die gesellschaftlich relevant sind und die nach Inspiration suchen, auch im Dokumentarfilm für ihre eigene Arbeit im Animationsbereich. Und da sind wir das einzige Festival weltweit, was diese Begegnung ermöglicht.
Wenn wir aufs diesjährige Programm schauen, wo ist denn das für Sie besonders gut gelungen in diesem Jahr, wenn es um diese hybride Form dokumentarisches und Animationsfilm geht?
Also ein Beispiel, Mina von Randa Maroufi, ein Film über Minenarbeiter in Marokko, die in einer stillgelegten Mine weiter schürfen, weil das ihre einzige Existenzmöglichkeit ist. Und sie hat als Animationsfilmerin einen regelrechten Dokumentarfilm gemacht, der aber mit gestalterischen Mitteln der Animation auch arbeitet. Das ist ein solch tolles Hybrid, dass man das sich wirklich als ein Beispiel anschauen kann für eine solche Vermischung. Es gibt noch mehrere Filme dieser Art und ich freue mich darüber, dass wir hier einen Platz dafür finden.
Es gibt ja verschiedene Sektionen beim Festival, wie bei vielen Festivals. Da ist der internationale Dokumentarfilm, es gibt lang, kurz, dann den deutschen Wettbewerb. Beim deutschen Wettbewerb, bevor wir vielleicht über Themen sprechen, finde ich interessant, inwieweit grenzen Sie denn den deutschen vom internationalen Wettbewerb ab? Denn beim deutschen scheint mir, dass die Filmschaffenden häufig tatsächlich auch über die Grenzen hinaus gucken oder eben als israelischer Filmschaffender in Deutschland leben. Das ist natürlich eine Frage der Finanzierung, aber wenn wir jetzt mal vom Filmischen ausgehen, sind die Grenzen so heute noch überhaupt existent?
Das ist eine sehr berechtigte Frage und die treibt mich auch um. Und das ist eines der Dinge, die ich hätte angehen können und sollen vielleicht in den letzten Jahren. Wozu wir aber nicht gekommen sind, das ist etwas, was ich meiner Nachfolgerin mit auf den Weg gebe. Ich glaube, man muss den deutschen Wettbewerb neu und anders definieren, weil in dem Moment, wo deutsche Filmschaffende in der weiten Welt unterwegs sind und einen Film machen in den USA, toller Film übrigens, Hall of Service, kann ich nur sehr empfehlen, da wird es sehr schwer zu rechtfertigen, warum das eigentlich im deutschen Wettbewerb läuft. Ich denke, da muss man stärker auf entweder Sprache oder geografische Schwerpunkte achten und es neu definieren. Aber das muss ich tatsächlich meiner Nachfolgerin überlassen. Richtig ist, dass besonders deutsche Filmemacher sehr viel im Ausland ihre Themen suchen. Richtig ist auch, dass in den letzten 2 Jahren, also nach der überwundenen Pandemie, das wieder verstärkt so ist. Während der Pandemie machte man natürlich eher Filme in den eigenen 4 Wänden und nutzte Archivmaterial oder hat auch irgendwie einfach die Großmutter gefilmt, die was zu erzählen hatte. Das ist jetzt wieder vorbei und damit werden die Grenzen unschärfer.
Die Leute, die strömen ja ins Kino, die Kinos sind voll. Das Dock Leipzig ist ein Ort des politischen oder filmischen Diskurses. Nun ist es ja leider auch so, dass Festivals immer mehr unter finanziellem Druck stehen. Sie haben auch bei der Eröffnung des Festivals darauf hingewiesen. Wie erleben Sie denn die aktuelle Situation für das Dock Leipzig, aber auch allgemein in der Festivalwelt?
Also uns geht es vergleichsweise gut, muss man sagen, weil wir ein Festival sind, was einen hohen Zulauf hat und damit ernst genommen wird. Gleichzeitig ist zu sehen, dass immer mehr Festivals Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren, weil die unterschiedlichen Quellen, aus denen man sich finanziert, zum Teil Bedingungen stellen, die einander widersprechen. Und diese Bedingungen verändern sich auch laufend. Förderer geben neue Richtlinien raus. Es wird immer schwerer, alles zu erfüllen. Und es werden Mittel eingefroren oder gar gekürzt. Uns stand in diesem vergangenen Sommer eine schwere Kürzung bevor, die wir haben abwenden können. Es sind trotzdem Mittel weggefallen. Das ist keine Situation, die man sich wünscht. Und es fällt mir auch sehr schwer zu akzeptieren, dass wir in Deutschland hunderte Milliarden an infrastrukturellen Mitteln als Schulden neu aufnehmen und keiner denkt, Kultur sei sowas wie Infrastruktur. Deswegen habe ich in unserem Programmheft in diesem Jahr die berühmte Rede von unserem ehemaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker zitiert, in der er 1991 in Berlin gesagt hat, Kultur ist kein zu subventionierendes Ding, es ist einfach ein Teil der öffentlichen Infrastruktur sowie Straßenbau oder Kindergärten. Kultur brauchen wir zum Leben. Und das wird in seiner Partei und auch in anderen heute nicht mehr so ernst genommen, wie es sollte.
Ihre Nachfolgerin ist Ola Stasche. Was wünschen Sie ihr für die kommenden Jahre?
Zumindest, dass die infrastrukturellen Bedingungen, die wir im Moment noch vorfinden, so bleiben und dass man darauf aufbauen kann. Und dann wünsche ich ihr ein gutes Händchen dabei, das Programm so zu gestalten, nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die vielen, vielen Fachbesucher. Wir haben dieses Jahr mehr als 2000 Akkreditierte, dass es weiterhin gute Gründe gibt, hierher zu reisen, hier Menschen zu begegnen, hier Projekte zu entwickeln, hier Ideen weiterzuentwickeln. Ob das spezifische Filme sind, die ihren Ausgang hier in Leipzig nehmen, und es gibt viele Beispiele in den letzten Jahren von Filmen, die eigentlich ihre Initialzündung hier gehabt haben während des Festivals. Oder Projekte sind wie dieses neue Format Doc Together, wo sich Experten aus der ganzen Welt zusammensetzen und nach Lösungen suchen oder zumindest erstmal nach Ideen suchen, wie man Filmschaffenden in Not helfen kann in der ganzen Welt. Denn nicht überall ist das Filmen etwas, was toleriert wird, selbstverständlich, von China bis Sudan und Iran. Also es gibt zahlreiche, viel, viel zu viele Beispiele dafür, dass Filmemacher allein dafür, dass sie mit einer Kamera rumlaufen, verhaftet, gefoltert, mit Berufsverbot belegt werden, also wirklich schlimmste Folgen. Wir sind in einer Lage, dass wir das hier diskutieren können und dass wir nach Wegen suchen können, wie wir diesen Filmschaffenden helfen, ihre Filme zu machen und sie dann auch zu verbreiten. Je mehr Öffentlichkeit es gibt für diese Fälle, desto schwieriger wird es für diktatorische Systeme, gegen ein freies Filmschaffen in ihrem Land vorzugehen.
Sie gehen nun Anfang des kommenden Jahres in Ruhestand. Ist dann wirklich Schluss mit der Festivalarbeit oder können Sie sich dann doch auch ein neues Kapitel vorstellen?
Ich kann mir gut neue Kapitel vorstellen. Also ich werde sicherlich weiter aktiv bleiben, aber nicht mehr in einer so verantwortlichen Position mit dem daraus resultierenden Stress, der dann eben auch auf die Gesundheit schlägt. Also ich bin froh, wenn ich dann freischaffend tätig sein kann.
Der Festivalchef vom DOC Leipzig, Christoph Terhechte, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Was passiert, wenn das Eis schmilzt? Nicht nur im sprichwörtlichen Sinne, sondern ganz real, Schicht für Schicht. Der österreichische Dokumentarfilmer Nikolaus Geierhalter nimmt uns in seinem neuen Film Melt mit dorthin, wo die Erde ins Schwitzen gerät. In die stillen, fast gespenstischen Landschaften des Klimawandels, an die Ränder der Gletscher und auch in die eisige Forschungsstation der Antarktis.
Ich finde, dass die Einsamkeit in der Antarktis irgendwie sehr extrem sein kann, aber dadurch, dass hier Menschen sind, die hier sein wollen, das gibt mir eher so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Zusammensein. Viel, viel mehr als die Einsamkeit, dass die Weite hier einen eher zusammenschweißt.
Wie immer bei Geierhalter, ob in seinem Film Erde über den Raubbau an unserer Welt oder in Matter Out of Place, seiner Meditation über die Müllberge dieser Welt, auch hier kein lautes Pathos, keine hektischen Interviews, stattdessen präzise, ruhige Bilder, lange Einstellungen und eine beobachtende Kamera. Sein neuer Film Melt hatte beim DOC Leipzig Premiere und da konnte ich mit Nikolaus Geierhalter sprechen. Sie drehen oft Filme über Prozesse, die langsam, fast unmerklich geschehen, also über Themen wie Arbeit, Abfall, Stillstand. Was hat Sie daran interessiert, diese Langsamkeit nun auf das Schmelzen des Eises zu richten?
Ja, wenn man so will, ist es ja auch ein langsamer Prozess und man kann ja im Film auch immer nur eine kurze Momentaufnahme dieses Prozesses zeigen. Aber im Endeffekt geht es genau darum, etwas festzuhalten, was sich verändert und was weniger werden wird. Und in dieser Annahme, dass wir hier einen Film für Archive schaffen, der irgendwann einmal später den unseren Nachfolgegenerationen vielleicht zeigen kann, wie das früher war, als es noch viel Schnee gab. Also in der liegt ja auch schon sozusagen die Ansage für die Lesart der Gegenwart.
Das heißt, es ist wirklich ein dokumentarischer Ansatz im Sinne von, Sie wollen es festhalten.
Das ist eigentlich bei den meisten Filmen, die ich mache, so, dass ich mir denke, hier gehört wirklich einfach Gegenwart festgehalten, einfach, dass man sie später analysieren und vielleicht auch nochmal anders bewerten kann. Und viel von der medialen Gegenwart ist, finde ich, dafür auch nicht geeignet. Also ich glaube auch, um Material zu schaffen, das von zukünftigen Generationen analysiert werden kann, dann muss es eine gewisse Machart aufweisen. Ja, man muss in Ruhe zuschauen können. Man muss einfach sozusagen, es müssen breite, weite Bilder sein, die tatsächlich einfach wie eine Abbildung sind, wo man gar nicht so mit sich Details rauspickt, sondern wo wirklich das genaue Schauen auch nachher, nach den Aufnahmen noch im Detail möglich ist. Also insofern sind das alles Filme für die Archive, aber natürlich haben sie den Anspruch, in der Gegenwart eine Aussage zu treffen und idealerweise auch einen Nachdenkprozess anzuregen.
Da sind wir jetzt fast schon beim Stil. Die Bilder, die Sie kreieren, die ja so ganz typisch sind für Ihre Filme, die die breite Leinwand ausfüllen. Sie verzichten ja auf Kommentare oder Interviews, erzählen über das Bild. Was können Sie über den Klimawandel sagen, was Worte vielleicht nicht sagen können?
Also es ist eher so, man kann über den Klimawandel ganz schön viel sagen, indem man sich irgendwelche Zahlen anschaut und Fakten benennt. Und das finde ich uninteressant. Ich glaube auch nicht, dass Klimawandel zu verstehen ist, indem man die Fakten kapiert, sondern Klimawandel ist etwas, was man fühlen muss und wo man das Gefühl hat, man hat gespürt, dass es passiert. Es gibt ja immer noch Leute, die daran zweifeln, dass es passiert. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, vielleicht passiert das schon, aber es ist immer noch ein Zufall, hat mit uns Menschen nichts zu tun. Das, was ich erlebt habe beim Dreh, bei diesem Film, bei anderen Drehs, ist, dass wir das echt nicht mehr diskutieren müssen. Es passiert vor unseren Augen und man kann es sehen. Und man glaubt es eher dann, wenn man an den Orten gewesen ist, wo es passiert. Und dieses an den Orten sein, dass wir sozusagen als Filmteam das Privileg hatten, das versuche ich ja immer dem Publikum auch zu ermöglichen. Und die Filme so zu gestalten, dass sie wirklich die Reise, die wir gemacht haben, mit uns gehen können und die Orte eben nicht nur sehen, sondern auch spüren und erleben können.
Sie sind an unterschiedliche Orte gereist, über Kanada und die Alpen bis zur Antarktis. Wie haben Sie diese Orte ausgewählt und welche Verbindungen haben sich zwischen den Orten ergeben?
Das war ein Prozess, der über viele Jahre gedauert hat. Im Endeffekt ging es nicht bei allen Orten darum, dass wir genau an diesen Orten drehen wollten, sondern dass wir Themen unterbringen wollten. Und wenn man sich einen Film zum Thema Schnee vornimmt, dann hat man erst einmal sozusagen eine unendlich große Auswahl und muss das ein bisschen schärfen. Und das Thema Schnee ist natürlich jetzt auch nur ein vorgegebenes. Mir geht es ja weniger um den Schnee als uns Menschen mit dem Schnee, wie wir Menschen mit dem Schnee umgehen und wie wir, ja, es spiegelt uns ja auch so schön. Weil sobald es schneit, hat man einerseits dieses schöne romantische Bild vor Augen, es schneit, finde ich auch. Und gleichzeitig ist dann der Schnee erstmal gleich mal im Weg oder er ist dann doch wieder da, wo er sein sollte, zu wenig. Also es kommt dann wieder ganz viel Technik und Maschineneinsatz im Spiel, um dieses Schnees Herr zu werden, sage ich mal. Ja. Und das ist ja das, was mich auch interessiert hat an der ganzen Geschichte. Nicht nur, dass Menschen da jetzt stehen und sagen, schön, es schneit, sondern was es im Alltag bedeutet, im Schnee zu leben, mit dem Schnee zu leben und wie wir als Menschheit auch wieder versuchen, uns den Planeten und in dem Fall halt sozusagen diesen Zeiteffekt des Schnees quasi untertan zu machen.
Wie ist das eigentlich für Sie als Österreicher? Ist für Sie, wenn Sie das Schmelzen der Gletscher in den Alpen betrachten, noch eindrücklicher, weil es Ihnen näher ist? Oder ist es dann eher doch das Ferne, wo man nicht so häufig hinkommt, wie die Antarktis? Oder anders gefragt, von all den vielen eindrücklichen Orten, die Sie erlebt haben, was hat Sie am meisten überrascht oder beeindruckt?
Also am meisten bewegt hat mich sicher die Antarktis. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich da jemals hinkomme. An diesem Ort zu stehen, der wirklich einfach so, so menschenleer und unberührt ist. Und auch wenn es auf den ersten Blick nur Eis und ein paar Pinguine sind, ja, das ist schon. Ich verstehe, dass zum Beispiel einer meiner Protagonisten im Film sagt, dass das stellt sein Verständnis von Gott und der Welt ein bisschen auf den Kopf. Ja? Und das ist einfach, also zu sehen, dass es diese Orte überhaupt noch gibt, die man gar nicht mehr für möglich hält. Und gleichzeitig auch zu wissen, dass sich auch das verändern wird, dass auch dort Tourismus beginnt, dass auch dort vielleicht irgendwann einmal eine wirtschaftliche Exploration beginnen wird, auch wenn das im Moment nicht so sein sollte. Ja? Das weiß man alles nicht. Es ist ein letzter unberührter Ort, wie es sonst nirgends mehr gibt in dieser Dimension und ja, das muss ich sagen, halt nach.
Die Bilder haben ja eine enorme visuelle Wucht, die sie schaffen, ob es jetzt der Gletscher ist oder die Aufnahmen von Niigata. Wie gelingt es Ihnen, Natur so zu filmen, dass sie, ich sag's mal so, nicht romantisch wirken, sondern auch politisch?
Naja, ich glaube, das Politische ist der Zusammenhang. Also es gibt ja tatsächlich in dem Film auch Bilder, die einfach wirklich nur schön sind. Wenn es dabei bleiben würde, wäre es ein bisschen billig. Aber dass die Schönheit dieser Bilder, die natürlich auch eine Schönheit einer unberührten Natur abbildet, die wird ja meistens kommentiert und darauf kommt es an. Aber prinzipiell komme ich einfach auch von der Fotografie und finde auch, dass das Publikum gerade im Kino einfach das Recht hat, ein ästhetisches Erlebnis zu haben.
Gerade wenn es jetzt um den Klimawandel geht, da setzen ja viele Dokumentationen eher auf Dramatik, auf Aktivismus. Sie dagegen zeigen das Schmelzen ja fast beiläufig, in eben auf jeden Fall langen Einstellungen. Warum ist Ihnen dieser Ansatz so wichtig?
Ich glaube, dass Dinge, die man gesagt bekommt, auch schnell wieder vergessen werden. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass Erleben und Dinge dadurch auch zu verstehen, der erste Schritt in der Bewusstseinsbildung ist. Und natürlich kann man Orte wirklich nur erleben, indem man dort ist. Aber manchmal gelingt es im Kino schon ganz gut, so ein Erleben nachzuempfinden und dem Publikum wirklich die Möglichkeit zu geben, diese Orte quasi zu betreten. Das hat auch viel mit der Dauer der Einstellungen zu tun, das hat auch sehr viel mit dem Ton zu tun, das hat viel mit den Bildern zu tun, wo man sich wirklich sozusagen einschauen kann. Ja? Und vielleicht kommt man dann zu eigenen Schlüssen und die werden wahrscheinlich länger Gültigkeit haben als Dinge, die man gesagt bekommt.
Nun haben ja auch die Dreharbeiten relativ lange gedauert, von 2021 bis 2025. In dieser Zeit haben sich die Orte oder die Wahrnehmung schon sichtbar verändert?
Also was ich sagen kann, ist, dass wir nicht so lange drehen wollten. Natürlich ist auch Corona dazwischen gekommen, was es auch kompliziert gemacht hat. Aber es ist auch wirklich so, dass wir dem Schnee hinterhergelaufen sind. Und ich wollte sehr viele Bilder, wo der Schnee wirklich fällt, im Film haben. Und das war gar nicht so leicht zu kriegen. Ja? Also die Drehzeiten waren dann oft ja auch nicht so flexibel. Und wir sind wirklich den Tagen mit Schneefall, wo wir auch drehen konnten, wir haben da einige Wintersaisonen gebraucht, um diese Geschichten dann so erzählen zu können.
In früheren Arbeiten wie Unser täglich Brot, Homo sapiens oder Matter Out of Place, da geht es auch schon um das Verhältnis von Mensch und Umwelt. Wie würden Sie sagen, fügt sich Melt in dieses Werk ein? Ist das eine Fortsetzung?
Ich sehe das überhaupt nicht als Werk. Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln. Ich habe auch schon gelesen, es ist eine Trilogie. Ich mache die Filme, die ich gerade für relevant halte und machen möchte und überlasse dann die Interpretation anderen. Aber ich weiß schon, dass Themen sich ein bisschen wiederholen und wahrscheinlich mein Blick auf die Welt so schon als sich eine Linie durchziehen wird. Das ist auch wichtig. Ich meine, dafür gibt es einen Autorenfilm. Aber alles andere kann ich da jetzt echt nicht kommentieren. Also da fehlt mir auch der Abstand.
Ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Der österreichische Dokumentarfilmregisseur Nikolaus Geierhalter. Sein neuer Film Melt läuft beim DOC Leipzig. In Österreich kommt er im November auch ins Kino. Für Deutschland gibt es noch keinen Kinostart. Filmfestivals schauen, klar, auf ganz neue Produktionen, aber meistens schauen sie auch in die Filmgeschichte. Beim DOC Leipzig haben die Retrospektiven häufig noch einen ganz speziellen Dreh. Sie reflektieren nämlich die eigene Festivalgeschichte. Und in diesem Jahr ist das Thema Un-American Activities, US-amerikanische Filme, die hier in Leipzig bis zur Wende 1989 liefen. Filme wie Harlan County, USA.
I had the boss man say one time, he said, you be sure, don't get that new, no place for the rock will fall in on him.
Barbara Koppel beleuchtet in ihrem Film, der 1977 auch einen Dokumentarfilm-Oscar gewann, den Streik von Bergarbeitern in Kentucky 1973. Ich habe mich mit den beiden Kuratoren Tobias Hering und Tilman Schumacher über diese Retrospektive Un-American Activities unterhalten. Über 150 US-Filme liefen bei der Leipziger Dokumentarfilmwoche zwischen 1962 und 1989. Das klingt erstmal so ein bisschen paradox für ein sozialistisches Festival im Kalten Krieg. Welche Erklärung haben Sie gefunden, warum die DDR ausgerechnet Filme aus dem in Anführungszeichen imperialistischen Westen eingeladen hat?
Ja, die Erklärung, die wir gefunden haben oder die sich einfach auch durch die Filme erschlossen hat, ist, dass die Filme von einem anderen Amerika erzählen und auch aus einem anderen Amerika kommen. Das andere Amerika war das durchaus auch ein gängiger Begriff in der DDR. Gehörte also zur Wahrnehmung des Feindbilds USA dazu, dass es innerhalb der USA eben auch Widerstände, Konflikte natürlich gibt. Das gehörte sozusagen sowieso zum Bild eines kapitalistischen Landes, dass diese sich immer verschärfen und sozusagen auch auf revolutionäre Zustände hinauslaufen. Und insofern war die Existenz von Dissidentenfilmen, von Filmen, die das System kritisieren und auch radikal kritisieren, auch militant teilweise agieren, störte quasi das Bild nicht, sondern passte eigentlich rein. Was uns dann nicht unbedingt überrascht, aber doch auch begeistert hat, war, dass die wenigsten Filme wirklich in eine offensichtliche ideologische Kerbe schlugen oder sich von den USA in irgendeiner Form distanzierten, um ihre ideologische Heimat quasi woanders zu suchen, sondern dass es Filme waren, die sich tatsächlich leidenschaftlich für ein anderes, für Veränderungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft und der amerikanischen Innen- und Außenpolitik einsetzten und die auch heute noch für uns von Bedeutung und auch einfach Spaß machen zu gucken und die einen herausfordern.
Wenn wir mal über Beispiele reden. Also was waren die Themen, die sich so in den einzelnen Filmen herauskristallisiert haben? Es, wie Sie schon eben sagten, Tobias Hering, waren ja Filme, die kritisch sich mit der USA auseinandersetzten. Also auch mit Themen wie ja, Rassismus, Imperialismus etc., Tilman Schumacher?
Genau, also Tobias Hering hat es erwähnt. Es war ein Kino der Opposition. Themen, die das zum Beispiel umfassen, waren Filme, die sich mit dem Vietnamkrieg kritisch auseinandergesetzt haben, diesen ablehnten und Protest dagegen organisieren wollten. Also diese ganze Anti-Vietnam-Kriegsbewegung Anfang der 70er, da gibt es Jahrgänge, wo wirklich zahlreiche US-Filme aus diesem Spektrum laufen. Anderer Bereich ist der inneramerikanische Antikommunismus, also die McCarthy-Zeit. Das ist etwas, was immer wieder auftaucht. Und auch der für die DDR logisch positive Bezug auf die 30er und 40er Jahre in den USA, die wahrscheinlich die linkeste Phase des Staates waren und wo man sich dann in sogenannten Veteraninnenfilmen auch sozusagen mit der Progressivität dieser Zeit, dann aber auch der Verfolgung der Protagonistinnen in den Folgejahrzehnten oder die Repression dagegen damit auseinandergesetzt hat. Und das waren Themen, die sich gut integrieren ließen in die DDR-Kulturpolitik. Bürgerrechtsbewegung kam noch dazu, Filme, die mit Streik und Gewerkschaft zu tun haben, wobei man da dann schon durchaus so aus der Rückschau so Friktionen im Grunde ausmachen muss, weil da Dinge zum Teil zur Darstellung kommen, die ja in der DDR selber ja auch gar nicht möglich waren und eigentlich nicht hofiert werden konnten.
Was uns auch aufgefallen ist, ist, dass in den 70er, also oder auch in den 80er Jahren, dann, dass auch zunehmend dann auch Filme kamen, die soziale Konflikte in den Städten gezeigt haben, also Wohnungsnot, Verdrängung, Gentrifizierung, die in den USA ja tatsächlich, also in New York in den frühen 80ern oder schon in den 70ern nicht begann. Und eben die Widerstände dagegen, Selbstorganisationen in städtischen Communities, auch also strukturellen Rassismus, Polizeigewalt. Und was uns aufgefallen ist, was auch sehr wichtig ist, dass die amerikanische Friedensbewegung und auch die Frauenbewegung in den Filmen, die in Leipzig liefen, ziemlich kontinuierlich dokumentiert wurden und auch Protagonistinnen nach Leipzig kamen, auch in der Jury saßen, dass da also durchaus auch eine Stimme war. Und gerade was die Friedensbewegung angeht, die auch teilweise auch aus kirchlichen, also aus mal oppositionellen kirchlichen Kontexten in den USA kam, dass es da vielleicht sogar auch ein bisschen Parallelen oder Spiegelungen gab mit Entwicklungen, die in den 70er und spätestens 80er Jahren ja auch in der DDR irgendwie eine Rolle, auch eine oppositionelle Rolle gespielt haben. Und das sind Dinge, wo wir schon der Meinung sind, dass man nicht, einfach nicht sagen kann, das ist irgendwie durchgerutscht. Die Auswahlkommission hat es nicht kapiert und die hatten alle Tomaten auf den Augen, sondern da waren sicher auch viele Entscheidungsträgerinnen hier in Leipzig, die das auch gewollt haben, die diese Reibung haben wollten, die einfach auch das Festival als eine Plattform verstanden haben, wo auch über die sich immer augenscheinlicher werdenden Probleme der DDR-Gesellschaft diskutiert werden sollte. Und diese Filme haben dazu sicher Anstöße gegeben.
Was haben Sie denn in den Archiven an Informationen gefunden, wie das Verhältnis der amerikanischen FilmemacherInnen und dem Festival war? Also welche Begegnungen gab es hier, dass das Festival die Leute eingeladen hat? Eine Sache, aber wie war es für die amerikanischen Filmschaffenden, hierher zu kommen?
Es ging wesentlich um informelle Netzwerke. Es gab kein Kulturabkommen zwischen der DDR und den USA. Das ist, glaube ich, nie zustande gekommen. Es gab diplomatische Beziehungen erst ab 1974. Und es gab aber eben so supranationale Organisationen. Das Leipziger Festival war ja schon recht gut, also war erstens sehr gut situiert, es war renommiert. Insofern gab es auch Kontaktaufnahmen aus den USA, also Filmemacher und Filmemacherinnen, die ihre Filme dorthin gesandt haben oder das Festival einfach angeschrieben haben. Da findet man schon ein bisschen was, aber ich glaube, es ist auch sehr dem sehr spärlichen Dokumentenstand geschuldet, der im Bundesarchiv liegt. Ich glaube, sehr, sehr viel Akten, die damals in den 90er Jahren wurden von Leipzig, also das Festivalarchiv wurde ins Bundesarchiv transferiert, dass da sehr, sehr viel nicht transferiert wurde, wahrscheinlich vernichtet wurde. Und dass man, dass sozusagen solche Details und auch Korrespondenzverläufe, die sich ja auch über Jahre liefen, sich da nicht mehr rekonstruieren lassen. Wir haben ja während der Recherchen dann aber eben mit Filmemacher und Filmemacherinnen Kontakt aufgenommen, die, wo denen viele noch leben und auch noch aktiv sind oder zumindest noch sich sehr lebhaft erinnern. Und einige sind ja auch nach Leipzig gekommen. Und da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Für manche war das eine goldene Zeit. Manche sagen heute, sie haben auch vielleicht ein bisschen Scheuklappen aufgehabt.
Und das wollte ich gerade noch fragen, wie blicken die heute auf die Zeit? Das ist ja also auch spannend.
Ja, wir haben zum Beispiel Stephen Lytle, ein Kameramann eines Films Sons and Daughters, der 1967 der erste US-amerikanische Langfilm war, der in Leipzig eine goldene Taube gewonnen hat, von Jerry Stoll. Und Stephen Lytle war der Kameramann. Mit dem haben wir ein Videogespräch geführt. Und der sagt selber heute, wir waren da auch naiv, wir waren begeistert, es war das erste Mal in einem osteuropäischen Land und wir waren begeistert, dass es Länder gibt, in denen sozusagen der Sozialismus Staatsräson ist. Und er sagt, wir haben nicht gesehen, dass überall die Stasi herumlief und nicht nur uns, sondern auch die Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir uns trafen, irgendwie ständig observierten und dass natürlich Zensur und Diktat sozusagen an der Tagesordnung war, aber gleichzeitig sagt er, es gab Begegnungen gehabt, die man in den USA einfach nicht haben konnte aufgrund der Normalität des Kalten Krieges. Also Leipzig war schon auch ein Begegnungsort. Also da sind sehr viele Ambivalenzen einfach im Spiel und die Amerikaner wurden da vielleicht auch ziemlich unvermittelt reingeworfen, also weil es so viele regelmäßige Kontakte ja nicht gab.
Die Reihe beleuchtet die Festivalgeschichte auch in Leipzig, aber gleichzeitig sind es natürlich Dokumente aus den USA. Und der Titel der Reihe, Un-American Activities, bezieht sich natürlich auf die antikommunistischen Hexenjagden in den USA der McCarthy-Ära. Inwieweit spiegelt der Titel auch direkt oder indirekt heutige politische Entwicklungen wider?
Also häufig, wenn man dann in den Filmen im Kino sitzt, hat man den Eindruck, dass es schlagend aktuell, weil sich die Dinge offenbar oder traurigerweise dann doch wiederholen. Also beispielsweise bezogen auf die Filme, die sich mit Bürgerrechtsbewegungen auseinandersetzen oder mit Arbeitskämpfen. Da hat man den Eindruck, dass sozusagen die extrem rechtsgerichtete Trump-Regierung da Dinge vollzieht, die eigentlich sozusagen an die Reagan-Ära und anknüpft oder darüber hinausgeht, dass Alltagsrassismus und Segregation wieder neu befeuert werden, dass auch diese Jagd auf Andersdenkende, die das Committee on All-American Activities repräsentiert, dass das natürlich auch, nehmen wir die Absetzung von Comedians gerade in den USA, das ist jetzt nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber also es herrscht ein Klima, wo die Repression gegen Andersdenkende auf jeden Fall sehr manifest ist und da kann man doch sehr viele Parallelen ziehen und das ist im Grunde unser Ideal, dass man über diese Meta-Retrospektive, also die sich mit der einzelnen Festivalgeschichte auseinandersetzt, diese Filme als Dokumente lesen kann. Man kann sie aber auch als ästhetisch sich sozusagen betrachten und sie sind nicht nur historisch, sondern auch aktuell. Also es gibt zig Art und Weisen, wie man diese Retro sehen kann und wie sie hoffentlich auch in die Gegenwart spiegelt.
Tobias Hering und Tilman Schumacher, die beiden Kuratoren der Retrospektive hier in Leipzig beim Dokumentar- und Animationsfilmfestival Un-American Activities. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Dankeschön.
Wir haben gerade über die Retrospektive beim DOC Leipzig gesprochen und bleiben noch etwas beim Thema Archivmaterial, denn im Programm vom DOC Leipzig gibt es in diesem Jahr gleich mehrere Dokumentarfilme, in denen Archivmaterial verwendet wird. Welche unterschiedlichen Mittel die Filmemacherinnen und Filmemacher einsetzen, um das Archivmaterial filmisch einzubinden, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmhistoriker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Herr Kötzing, Archivmaterial kommt in Dokumentarfilmen ja häufig zum Einsatz, wenn es um historische Themen geht. Inwieweit war das auch ein Schwerpunkt in diesem Jahr?
Ja, schon auf eine gewisse Art und Weise bei historischen Themen, aber nicht nur, würde ich sagen. Also spannend fand ich zum Beispiel einen Film wie Peacemaker von Ivan Ramjak, der hier im internationalen Wettbewerb läuft. Der erzählt eine Geschichte aus den frühen 1990er Jahren, aus dem Zeitpunkt, als der Krieg auf dem Balkan kurz vor der Eskalation stand zwischen Serbien und Kroatien und versucht, sich so über eine persönliche Geschichte eines Menschen zu nähern, der damals versucht hat zu schlichten, letzten Endes aber ums Leben gekommen ist bei diesen Versuchen. Und das ist ein fast zweistündiger Film, der ausschließlich sein Material aus dem Archiv schöpft. Also wirklich nur historische Bilder aneinanderreiht, die dann kommentiert werden aus dem Off von Zeitzeugen, von Bekannten. Da haben wir also wirklich so die ganz klassische, traditionelle Erzählweise, die hier aber, wie ich finde, durchaus sehr beeindruckend ist, weil man sehr nah an die historischen Ereignisse herankommt, ohne dass jetzt wirklich eine so ganz allgemeingültige Wahrheit behauptet wird. Aber das ist nicht das Ausschließliche. Es gibt zum Beispiel auch hier im Rahmen des Festivals wirklich sehr viele Filme, wo Archivmaterial eher auf einer persönlichen Ebene in die Filme eingestreut wird.
Und was sind das für persönliche Geschichten, die dort mit Hilfe von Archivmaterial erzählt werden?
Ich würde mal zwei Beispiele aus dem deutschen Wettbewerb erwähnen wollen, die ich beide sehr spannend fand. Einmal Jewish Problem von Ron Rothschild, ein Film von einem ehemaligen Kameramann, der im Nahostkonflikt im Krieg tätig gewesen ist und im Abstand mehrerer Jahre sein eigenes Material reflektiert und dabei auch seine eigene Rolle hinterfragt, die er in diesem Konflikt, in dieser Auseinandersetzung gespielt hat. Und da kommt eben auch tatsächlich sehr viel persönliches Material zum Einsatz und wird dort verdichtet. Oder ein anderes Beispiel, Sedimente von Laura Coppens, ein Film, der mich sehr beeindruckt hat. Auf einer persönlichen Ebene sucht dort die Regisseurin die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Großvater, der in der DDR Karriere gemacht hat als Arzt und darüber hinaus sich dann auch politisch sehr stark engagiert hat, von der Stadtsicherheit angeworben wurde und in einem ausschließlich für das MFS entstalteten Krankenhaus gearbeitet hat als Arzt. Und diese persönliche Auseinandersetzung streut auch immer wieder Archivmaterial an, eigene Super-8-Aufnahmen des Großvaters, dass wir hier eigentlich zwei Beispiele haben, wo Regisseure versuchen, eine autobiografische oder biografische Geschichte zu erzählen und dabei eben auch ganz gezielt Archivmaterial der Protagonisten mit eingebunden wird, um dadurch die Erzählung auch nochmal ein Stück weit persönlicher zu machen.
Auch im deutschen Wettbewerb läuft noch ein weiterer Film, der Archivmaterial einbindet, nämlich Weißer Rauch über Schwarze Pumpe. Da geht es speziell ja so um die Auswirkungen der DDR-Vergangenheit. Ein Film von Peter Badl und Martin Gressmann. Es sind Filmaufnahmen aus der Lausitz, die bereits Anfang der 1990er Jahre entstanden sind, die so ein bisschen im Zentrum stehen. Um was für Material handelt es sich dabei?
Ja, tatsächlich ist Peter Bardel zusammen mit anderen Kollegen damals vor Ort gewesen, um zu filmen, spontan Filmaufnahmen zu drehen, mitten in der Umbruchszeit, als Schwarze Pumpe, dieses große Industriekombinat, geschlossen werden sollte. Und er hat damals Leute einfach befragt auf der Straße, die dort in der Nähe wohnen. Das Material ist damals zu einem kurzen Film verdichtet worden, auch einmalig ausgestrahlt worden im Fernsehen, aber dann ein Stück weit in Vergessenheit geraten. Und das Spannende ist eben jetzt, dass Peter Bardel zusammen mit Martin Gressmann wieder in diese Region gegangen ist, wieder Interviews geführt hat und das alte Material sozusagen ins Verhältnis setzt zu dem, was er heute dort vor Ort beobachten kann. Manchmal, und da finde ich den Film ganz besonders stark, tatsächlich auch mit den alten Protagonisten von damals, die jetzt wieder vor der Kamera stehen. Das hätte ich mir fast noch mehr gewünscht für diesen Film, weil dadurch natürlich dann nochmal eine ganz besondere Dynamik entsteht, wenn man sieht, wie solche Entwicklungen sich fortgesetzt haben. Auch Gerd Kroske hat das ja in seinem letzten Film probiert mit Frauen, die in der DDR erwerbstätig gewesen sind, die er dann nach längerer Zeit wieder vor die Kamera gesetzt hat. Das ist schon eine spannende Herangehensweise, um auch das alte archivalische Material dann noch einmal neu zu hinterfragen.
Ein Thema, was sehr groß war auch beim Festival in Leipzig, war der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Dokumentarfilm. Denn klar, die Auswirkungen auf die gesamte Branche sind groß, aber inwieweit betrifft denn KI inzwischen auch die Verwendung von Archivaufnahmen?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, weil wir wissen, dass künstliche Intelligenz mittlerweile eigentlich auch mit wenigen Mausklicks Material selbst erzeugen kann, das dann so aussieht wie archivalisches Material. Und da steht das Festival, glaube ich, noch vor einer ziemlich spannenden Herausforderung, wie man damit in Zukunft umgehen wird. Es gab diesmal einen Film im Programm, den ich dahingehend irgendwie wirklich sehr spannend, sehr interessant, sehr innovativ fand. Ein kurzer Dokumentarfilm, Ekbatana heißt er, von Simon Dickel und Werner Müller. Die haben archivalisches Material aus den 80er Jahren aus West-Berlin in eine künstliche Intelligenz eingespeist und sich dann von dieser KI einen Text dazu generieren lassen. Und das ist sehr lustig, was die KI damit anfängt. West-Berlin wird da mit Ekbatana, einer alten prähistorischen Stadt, identifiziert und außerdem gibt es ja so ganz lustige Einsprengsel, wenn die KI versucht, Rollkragenpullover als Zeichen von Widerstand zu deuten. Also es ergibt eigentlich inhaltlich alles keinen Sinn und wird im Film auch ganz deutlich so gekennzeichnet, indem die Tonebenen alle immer wieder sich gegenseitig überlagern. Aber das ist auch auf einer hintergründigen Ebene wirklich sehr, sehr spannend gewesen zu überlegen, was macht denn jetzt eigentlich die KI mit dem Bildmaterial oder in umgekehrter Weise, was passiert, wenn man irgendwann tatsächlich mal einer KI sagt, designe für mich selber dieses historische Material, was ich gerne für meinen Film verwenden werde. Ich glaube, es ist wirklich ein Thema, was uns in näherer Zukunft gerade in der Auseinandersetzung im Dokumentarfilmbereich noch sehr viel stärker beschäftigen wird.
Vielen Dank, Andreas Kötzing, über den Umgang mit Archivaufnahmen in Filmen, die in der aktuellen Ausgabe des Doc Leipzig laufen, dem Internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Heute Abend werden bei dem Festival die Preise verliehen, die Tauben.